D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Social Bots auf dem Prüfstand. Hype oder Realität?
Ideenschmiede für Radioleute. Der Hackathon bei den Radio Days Europe.
Sorge um Nachwuchssender AFK M94.5. Es droht der Verlust der UKW-Frequenz.
Journalisten des Jahres, ein Blick auf die Besten der Zunft.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Lars Haider, dem Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, nachdem der Spiegel auf seinem aktuellen Cover einen stilisierten Donald Trump zeigt, der der amerikanischen Freiheitsstatue den Kopf abschlägt, gab es in dieser Woche eine hitzige Mediendebatte darüber. Lars Haider hat dazu eine klare Meinung, Zitat: Mich stößt das Cover ab wie kein anderes zuvor. Gerade bei der Berichterstattung über Trump darf man sich nicht der Mittel bedienen, die man bei ihm kritisiert. Wobei ich mir angesichts des Covers nicht sicher bin, wer es in seinem Gebaren mehr übertreibt, das deutsche Nachrichtenmagazin oder der US-Präsident.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich habe zu dem Spiegelcover auch eine klare Meinung. Mich stößt das Cover als solches überhaupt nicht ab. Im Gegenteil. Aber man muss es im Zusammenhang sehen und da bin ich dann doch bei Lars Haider. Auch ich finde, viele Medien übertreiben seit der Wahl von Trump, reagieren irgendwie nahezu hysterisch und verhelfen damit dem, den sie eigentlich verabscheuen, dann doch zu noch mehr Aufmerksamkeit, als er vielleicht verdient. Ich wünsche mir mehr Besonnenheit, mehr Aufklärung und mehr Hintergrund und übrigens auch mehr Pluralismus in den Medien. So sehr mich ja auch persönlich, ich mich von Donald Trump distanziere, so sehr macht mir das kollektive Trump-Bashing in den Medien doch Sorge.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das menschliche Medienmagazin.
Wir starten mit einer neuen Ausgabe unserer Serie Anti-Fake News Task Force.
Tja, gibt's wieder viel zu tun, Herr Pähler.
Ja, leider, aber wir kümmern uns ja drum. Die Fake News-Debatte, die wird in Deutschland ja, wenn man also mal genau hinguckt, doch von einer Angst dominiert. Der Angst vor Social Bots. Und da stellen wir uns ein paar Fragen. Können Algorithmen die Stimmung vor den Wahlen in Deutschland eigentlich tatsächlich bestimmen und beeinflussen oder übertreiben Politik und Medien? Das klären wir auf.
Und ich würde sagen, wir fangen nochmal an, so der Reihe nach. Ja, also die Angst vor Social Bots geht's um, haben wir schon mal drüber gesprochen, nach der Wahl von Donald Trump, als er die US-Wahl gewonnen hat. Und da war das ganz interessant, da haben wir mit deutschen Journalisten in den USA gesprochen. Dort war die Debatte gar nicht so stark wie hier bei uns. Aber jetzt stehen auch eine Reihe wichtige Landtagswahlen, die Bundestagswahl an. Und die Öffentlichkeit macht sich ziemlich große Sorgen rund um dieses Phänomen.
Ja, diese Woche hat dann FAZ.net für Schlagzeilen gesorgt. Ein Artikel überschrieben mit: Nutzt die AfD trotz gegenteiliger Aussagen bereits eifrig automatisierte Methoden der Wählerbeeinflussung? Und die Recherchen von FAZ.net, die legen nahe, dass der schmutzige Wahlkampf gerade begonnen hat. Das ist ja in einem ziemlich häufig geteilten Online-Artikel diese Woche zu lesen.
Tja, neben den Medien hat natürlich auch die Politik das Thema für sich entdeckt. Im Bundestag haben sich mehrere Ausschüsse mit dem Thema die letzten Wochen beschäftigt. Doch sind jetzt die Social Bots wirklich eine Gefahr für die Demokratie oder ist diese Diskussion eher ein Hype? Wir müssen es mal ein bisschen einordnen. Social Bots sind zwar messbar, aber ihr Einfluss auf die Haltung und Meinung von Menschen, die ist so direkt nicht feststellbar. Das sagt der Politikwissenschaftler Simon Hegelich von der Hochschule für Politik in München. Dort hat er die Professur für Political Data Science. Und wir wollen das jetzt mal aufklären, was denn jetzt Hype ist und was nicht. Guten Abend, Herr Hegelich.
Hallo zusammen.
Tja, die Recherchen von FAZ.net diese Woche, was Sie da veröffentlicht haben, Frauke Petri und ihre Bots, war für Sie da eine neue Erkenntnis dabei?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, das richtig zu studieren. Also ich glaube, man muss auch bei der AfD sehr vorsichtig sein und nicht nur, weil im Umfeld der AfD Bots benutzt werden, gleich den Schluss machen, dass die da auch dahinter steckt.
Bevor wir darüber vielleicht nachher nochmal sprechen, lassen Sie uns doch mal nochmal über das Modewort Social Bots als solches sprechen. Ich habe in der aktuellen Debatte manchmal so den Eindruck, oder ich frage mich vielmehr, weiß da eigentlich jeder tatsächlich, was mit diesem Begriff gemeint ist? Vielleicht können Sie als Experte uns an der Stelle tatsächlich mal aufklären, was genau sind Social Bots und was vielleicht auch nicht?
Ja, also bei Social Bots, wenn man es streng meint, meinen wir damit immer Fake-Accounts in den sozialen Netzwerken, die vorgeben, echte Menschen zu sein. Also eine Software, die Accounts in den sozialen Netzwerken steuert. Und ganz wichtig ist aber halt eben, dass das nicht offensichtlich ist, dass die halt so tun, als wären das echte Menschen. Insofern unterscheiden sich dann Social Bots von Chatbots und anderen Bots, die es ja in den sozialen Netzwerken auch gibt.
Und dass es sie gibt, das ist ja irgendwie dann auch eine Tatsache, aber die Auswirkungen der Social Bots, das ist so da glaube ich so noch, da stehen noch viele Fragezeichen da, oder? Oder was können Sie da feststellen?
Ja, das ist ganz, ganz schwierig immer. Also generell muss man schon mal sagen, es wird sicherlich niemand, der vorher Merkel toll fand, plötzlich gegen Merkel sein, nur weil im Internet ein Bot schreibt, Merkel muss weg. Also generell, politische Manipulation ist sehr, sehr schwierig. Es gibt Studien, die gehen davon aus, dass 95% der Leute ihre Meinung überhaupt gar nicht davon abhängig machen, ihre politische Meinung, was sie in sozialen Netzwerken lesen. Umgekehrt gibt es aber dann, wären das ja dann immer noch 5%, die man vielleicht beeinflussen kann. Ob das so einfach dann mit Bots geht, ist aber auch wieder eine andere Frage. Und generell ist das Problem, dass eigentlich die richtige Forschung dazu auch noch fehlt. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass alle immer auf Twitter schauen, weil das relativ einfach zu analysieren ist und man eigentlich in die anderen Netzwerke auch mal reinschauen müsste. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie misst man denn jetzt eigentlich einen Einfluss von solchen Bots und einfach bloß Hashtags zählen und dann Bots pro Hashtag, das ist sicherlich kein Beweis dafür, dass die dann auch etwas beeinflusst haben.
Und ich habe auch mal das Gefühl, Sie sagten gerade, alle auf Twitter schauen. Ich habe das Gefühl, vor allen Dingen Politiker und Medien schauen auf Twitter, weil das sind ja auch mit die Hauptzielgruppen, die dieses soziale Netzwerk nutzen. Deswegen frage ich mich manchmal, ist das nicht auch so eine kleine Twitter-Hype-Blase, über die wir hier in der Öffentlichkeit dann debattieren?
Eigentlich ja, weil die meisten Leute sind natürlich einfach nicht auf Twitter und in Deutschland schon gleich nicht. So, auf der anderen Seite, gerade wenn es um politische Manipulation geht, also Manipulation der politischen Meinung, dann sind natürlich die Leute, die auf Twitter sind, nämlich Politiker und Journalisten, extrem interessant, wenn man es schaffen würde, die zu manipulieren. Und was schon stattfindet, wo es auch viele Beispiele für gibt, dass man das zeigen kann, ist, dass einfach durch eine Verzerrung von Trends Journalisten und auch Politiker in die Irre gelockt werden und dass sie dann Dinge wichtiger nehmen, als sie eigentlich sind. Also zum Beispiel wird ja momentan immer kolportiert, die AfD ist auf Facebook so unglaublich erfolgreich und da kommt keine andere Partei mit. Ein Grund dafür ist, dass es nachweisbar hyperaktive Nutzer gibt, also Bots oder Menschen, das weiß man nicht, die massenhaft Likes für die AfD auf Facebook setzen.
Warum ist eigentlich, sagen ja auch gerade so schön, ob das die AfD nun ja, Menschen oder Bots sozusagen als Nutzer und Fans hat an der Stelle, das weiß man nicht. Warum ist das eigentlich überhaupt ein Problem? Man könnte sich doch auch zu Social Bots outen.
Dann wären es allerdings auch keine Social Bots mehr. Also wenn die Bots sagen würden, hallo, ich bin ein Roboter, dann hätte ich persönlich damit auch überhaupt gar kein Problem. Ein Problem ist es halt deshalb, weil an dem Beispiel ist das Problem jetzt erstmal noch relativ trivial. Das wäre einfach in den Griff zu kriegen, wenn zum Beispiel die Medien aufhören würden, irgendwelche Trends aus den sozialen Netzwerken so zu berichten, als wäre da etwas ganz, ganz Wichtiges, Bedeutungsschwangeres dahinter. Aber genau das passiert ja im Moment. Also diese Nachricht, die AfD, die dominiert die sozialen Netzwerke, wenn man da die Freunde und Likes und sowas vergleicht mit dem, was CDU und SPD und sonst wer machen, sind die einfach total stark. Und solche Nachrichten sind dann schon gefährlich, weil die halt einfach ein falsches Bild der Wirklichkeit abliefern und dann auch zu falschen Entscheidungen führen.
Es klingt so ein bisschen wie nach einem Teufelskreislauf, in dem die Medien da reingeraten sind.
Naja, ich glaube, es ist halt einfach so, es ist eine relativ neue Entwicklung und damit meine ich Social Media insgesamt. Das führt auch zu einer vollkommenen Veränderung der demokratischen Öffentlichkeit. Also insofern möchte ich auch ungern, dass das Thema jetzt irgendwie kleingeredet wird. Das ist schon einfach eine riesige Veränderung von dem, wie öffentliche Meinung passiert, dass jeder sich jetzt eigentlich als hätte er einen Radiosender an die ganze Welt wenden kann und teilweise wird es auch gehört. Und da muss man aber noch unterscheiden, dass es halt auch einfach unterschiedliche Arten gibt, dieses Werkzeug Social Bots anzuwenden. Und die meisten davon sind relativ harmlos, aber es gibt auch ein paar, die sind halt schon ziemlich beängstigend.
Haben Sie da so ein Beispiel?
Naja, zum Beispiel, wenn man eben Social Bots kombiniert mit einer richtigen Fake News Kampagne, dann können wir zeigen, dass in den USA über mehrere Monate eben diese Geschichte aufgebaut worden ist, dass Hillary Clinton einen Kinderschänderring aus einer New Yorker Pizzeria heraus betreibt. Wenn man das vom Ende betrachtet, dann klingt das total absurd und man fragt sich, wie kann das überhaupt irgendjemand jemals geglaubt haben? Aber das ganze Ding ist halt ganz, ganz langsam und ganz, ganz sorgfältig aufgezogen und entwickelt worden mit immer mehr Beweisen und immer mehr Nutzern. Und erst als das dann plötzlich schon eine große Fanbase hatte, dieses Gerücht, dann kamen noch Social Bots dazu, die das dann auch nochmal in die Breite verbreitert haben. Mhm. Und das ist die Kombination hat offenbar schon dazu geführt, dass viele Leute zumindest über diese Story informiert waren und eventuell auch der eine oder andere gesagt hat, nee, dann kann man Clinton nicht wählen.
Aber wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns tatsächlich auch mit solchen vergleichbaren Fällen jetzt beispielsweise im deutschen Bundestagswahlkampf auseinandersetzen müssen?
Auch das ist wieder so ein Ding, wo man es einfach nicht genau sagen kann. Also erstmal technisch ist es möglich und insofern muss man davon ausgehen, weil es auch relativ leicht ist, dass solche Sachen gemacht werden. Insofern gehe ich auch davon aus, meine These ist, dass wir auf jeden Fall jetzt bei der Bundestagswahl auch so eine Art Doppelagenten bei den Bots sehen. Also die Parteien haben ja alle gesagt, sie wollen keine Bots anwenden. Insofern liegt es ziemlich nahe, dass wenn ich der Partei schaden will, ich ihr dann jetzt erstmal Bots unterjubel und dann sagen kann, seht her, die benutzen ja Bots. Aber ich denke, dass wir auch solche großen Kampagnen eventuell sehen werden. Ob die dann aber eine ähnliche Wirkung entfalten können wie in den USA, da muss man dann auch wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, Leute, die Verhältnisse in Deutschland sind zum Glück momentan zumindest noch etwas anders als in den USA. Wir haben keine politische Polarisierung, wie wir das aus den USA kennen. Wir haben eine andere ökonomische Situation. Und es ist ja nicht so, dass die Bots jetzt wirklich Trump an die Macht gebracht hätten oder sowas. Das ist sicherlich Unfug, sondern da muss man wirklich sehen, das sind ja politische und ökonomische Prozesse, die da zunächst mal zu betrachten sind.
Was mit Medien? Das Botnet unter den deutschen Medienmagazinen.
Wir sprechen weiter mit Simon Hegelich. Er hat die Professur für Political Data Science an der Hochschule für Politik in München. Und über den Hype um die Social Bots reden wir weiter. Herr Hegelich, in der Politik, da gibt es ja auch so Strategien, wie man vielleicht diesem vermeintlichen Problem oder dem Problem dann auch Herr werden möchte. Und da fiel immer mal wieder das Wort Kennzeichnungspflicht. Und
ja.
Ich vermute, Sie sagen, naja, dann sind ja die Social Bots schon per Definition keine Social Bots mehr. Oder was halten Sie von diesem Herangehensweise?
Generell finde ich das absolut richtig. Also wenn ich irgendwo in den sozialen Netzwerken oder sonst wo mit anderen kommuniziere, warum ist das jetzt so verkehrt, wenn man verlangt, dass die Leute sehen sollen, ob sie da jetzt mit einer Maschine kommunizieren oder mit einem Menschen?
Aber ist das ein durchsetzungsfähiger Vorschlag?
Naja, das ist dann halt immer das Problem dabei. Sobald man sich damit beschäftigt, ist es natürlich extrem schwierig umzusetzen. Das kommt allerdings auch so ein bisschen drauf an. Also für die Plattformbetreiber wäre es selbstverständlich überhaupt gar kein Problem, Inhalte, die über automatische Schnittstellen eingespeist werden in die sozialen Netzwerke, dann als automatisiert in irgendeiner Art und Weise zu kennzeichnen. Aber das würden dann halt wahrscheinlich, ich rate jetzt, 80% der Inhalte betreffen oder sowas. Und das wollen sie dann vielleicht nicht. Aber mal unabhängig von der Frage, ob das jetzt schwierig ist und ob das machbar ist und kann man das in Deutschland dann per Gesetz durchsetzen, wenn es ja ein World Wide Web ist, das sind alles Fragen, die muss man sich dann stellen. Aber man kann ja auch nicht die ganze Zeit immer auf der einen Seite sagen, wir haben da große Probleme und irgendwas muss da passieren. Und sobald die Politik aber irgendwas machen will, sagt man, ja, so klappt das aber nicht. Also wir müssen halt erstmal mit der Debatte anfangen.
Wie beurteilen Sie denn die Auseinandersetzung der Politik mit den Social Bots bisher?
Naja, ich denke, die Politik hat durchaus recht, dass das ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Problematisch ist halt, wenn dann zum Beispiel dieser Gesetzentwurf, den die Länder eingebracht haben, der ging eigentlich um ein ganz anderes Thema. Da ging es um klassische Botnetze, also um Computer, die infiziert werden, eigentlich um Schadsoftware zu verbreiten. Dafür hat der Entwurf auch seine Berechtigung und den jetzt einfach halt mit Social Bots nochmal aufzuwerten, das ist dann halt ein bisschen fraglich. Auf der anderen Seite darf man halt auch nicht vergessen, ich bin ja eigentlich Politikwissenschaftler und viele von diesen Entwürfen, die da zirkulieren und viele der Ideen, die sind jetzt auch gar nicht notwendig darauf gemünzt, dass die dann eins zu eins so als Gesetz nachher verabschiedet werden, sondern da geht es auch auf so einer Ebene häufig darum, dass man eine Debatte anfangen will, dass man zeigen will, dass man sich um so ein Thema kümmert, auch dass man andere Akteure wie zum Beispiel halt Facebook und Twitter unter Druck setzen will mit solchen Sachen. Das gehört durchaus zum politischen Alltag.
Haben sich eigentlich so insgesamt, hat sich da die Politik weiterentwickelt, was den Umgang auch mit diesen ganzen Netzthemen angeht? Also gerade, wenn ich jetzt mal an Herrn Maas denke, der ist ja irgendwie alle drei Wochen zu dem Thema irgendwie zu hören.
Ja, ich glaube, die Politik hat schon gesehen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Das Problem, was die in meinen Augen haben, ist halt, dass sie auf der einen Seite halt Regelungen machen wollen, jetzt auch schnell Regelungen machen, dann im Zweifelsfall auch eigentlich eher bestehendes Recht auf diese neuen Phänomene anwenden wollen. Das halte ich immer für schwierig. Vermutlich bräuchte man eigentlich sowas wie eine komplett neue Internetgesetzgebung, aber die kriegt man jetzt natürlich vor der Wahl auch nicht mal eben aus dem Boden gestampft. Ja.
Was ich mal ganz spannend fände, wäre so von Ihnen so eine Einordnung. Sie haben ja schon gesagt, so welche Problematiken es rund um Social Bots gibt. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die große Debatte um Fake News. Und da machen sich einige auch große Sorgen. Könnten Fake News nicht das viel größere Problem sein vor der Bundestagswahl?
Also ich denke, die Probleme bestehen immer nicht in der Frage eines bestimmten Mittels, sondern muss sich ja fragen, wer wendet dieses Mittel eigentlich an? Und da ist bei Fake News haben wir und bei Bots eigentlich zwei Bereiche, die auch so ein bisschen ineinander übergehen. Wir haben also auf der einen Seite Leute, die das benutzen im Prinzip als Werbeschleuder. Bots sowohl als auch Fake News. Also wir haben Seiten, gerade in den USA, die dann mit Werbung vollgepflastert sind und da werden besonders reißerische Aufhänger dann genommen, damit möglichst viele Leute da draufklicken. Auch das ist schon nicht ganz harmlos, weil selbst durch solche Nachrichten, wenn sie dann politischen Inhalt haben, könnte ja durchaus theoretisch auch ein falsches politisches Bewusstsein entstehen. So, und dann gibt es aber halt noch einen anderen Bereich, den man auch wirklich völlig getrennt davon besprechen muss, weil da zum Beispiel dann auch die Frage einer gesetzlichen Regelung überhaupt gar nicht mehr greift. Das ist, wenn es darum geht, dass richtig kampagnenmäßig versucht wird, die öffentliche Meinung zu beeinflussen oder auch zu verunsichern. Und da sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Für beides kann ich Fake News und Bots verwenden, aber wie man das in der IT-Sicherheit eigentlich kennt, sollte man nicht immer nur von dem, was technisch möglich ist, herschauen, sondern sollte realistische Bedrohungsszenarien entwickeln und sich eben halt auch fragen, wer macht denn sowas und mit welchem Interesse und wie kann man dann da auch gegen vorgehen?
Vielleicht, wenn wir tatsächlich bei der Realität mal bleiben und noch hier zum Schluss so eine kleine Serviceeinheit für Journalistenkollegen einbauen. Sie haben vorhin schon gesagt, man muss an der Stelle auch schon vorsichtig sein, gerade auch was so Trending-Themen angeht etc. Wie kann ich denn überhaupt als Journalist sicherstellen, dass ich nicht wirklich reinfalle auf Social Bots beispielsweise? Gibt es da so ein paar Handreichungen, die Sie unseren Kollegen und auch uns selbst hier noch mitgeben können?
Ja, also als erstes würde ich sagen, was ich gerne bei Journalisten häufiger sehen würde, ist, dass man nicht immer den einfachen Weg geht. Also es ist schon viel im Umlauf, auch jetzt in den Medien, wo man dann halt ganz schnell auf Twitter noch einen Bot zeigen will, um daraus eine Story zu machen. Das wird der Sache eigentlich auch nicht gerecht, sondern da muss man sich dann halt auch schon die Mühe machen und auch selber mal der Frage nachgehen, wen beeinflusst das denn jetzt wie und welche Effekte sind da? Auch die Frage, wer steckt immer hinter den Bots? Das lässt sich halt häufig gar nicht zeigen und viel interessanter wäre vielleicht auch als die Frage, wer steckt dahinter, zu klären, welches Ausmaß hat es denn jetzt tatsächlich? Werden solche Nachrichten verbreitet oder nicht? Und ansonsten generell nicht auf Trends aus den sozialen Netzwerken vertrauen, nicht auf Statistiken aus den sozialen Netzwerken vertrauen. Da muss man wirklich damit rechnen, dass die, wenn sie wichtig sind, systematisch manipuliert werden. Und ansonsten aber alles, was einem irgendwie merkwürdig vorkommt, auch dann tatsächlich sehr gründlich prüfen. Es ist schon so, dass automatisch generierter Inhalt immer systematisch sich von echtem menschlichen Inhalt unterscheiden wird.
Sagt Simon Hegelich, er hat uns Auskünfte gegeben und ein bisschen mal den Hintergrund erklärt, was es jetzt mit dem aktuellen Hype von Social Bots auf sich hat und das ein bisschen eingeordnet. Da sagen wir herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Was mit Medien? Das hackende Medienmagazin.
Herr Peller, warst du schon mal auf dem Hackathon?
Nein.
Nein?
Ich mache jetzt keine Witze mit Hackfleisch oder ähnliches. Nein, war ich noch
danke,
nicht.
Danke, Herr Perler.
Ja, ich verschone euch.
Aber ich könnte mir das so gut vorstellen. Vielleicht ist ja der folgende mediale Hackathon etwas für dich.
Ja.
Es werden junge, dynamische Radiojournalisten gesucht, die einen Hang zu Innovation haben.
Zähle ich zu jung? Ja. Bin ich innovativ? Ja. Sagen wir mal so, ich habe da eine gewisse Affinität. Und kann ich dafür auch ins Ausland? Ja, kann ich auch. Du spielst auf Amsterdam an.
Richtig, ah, der Radio Hack Europe steht an, der im Vorfeld der Radio Days Europe stattfindet. Die Radio Days Europe finden in diesem Jahr in Amsterdam statt. Und kurz vorher ist dieser Radio Hack dann da, ne?
Ganz genau. Und dahinter steht quasi ein ganzes Konglomerat, glaube ich, von Organisatoren. Da ist natürlich die Radio Days Europe sind dabei, das Media Lab Bayern, ja, also die Bayern in Amsterdam, die Lokalrundfunktage und auch die BLM, die Bayerische Landesmedienanstalt. Und einer der Organisatoren dieses Radio Hacks ist Marcel Tullius. Und du hast mit ihm vor der Sendung gesprochen und ihn ja auch gefragt, was denn beim RHE 17, so der Hashtag dazu, denn Großes entstehen soll.
Mhm. Das kann in sämtliche Richtungen gehen. Das kann jetzt ein Programmformat sein, was durch eine App zum Beispiel unterstützt wird. Das könnte jetzt irgendwas sehr, sehr Technisches sein, wie man sagt, wie kann man den Switch von UKW auf DAB auf Webradio schaffen auf dem Smartphone. Das kann eine Verbindung zu einem Streaming-Dienst zum Beispiel sein, wo man sagt, wie kann man seine Inhalte einbieten. Das ist völlig offen. Also da ist wirklich jede Idee ist da willkommen. Man darf da auch verrückt sein und man soll auch verrückt sein. Das ist auch die Grundidee von einem Hackathon, dass man sagt, okay, da hat man auch mal vielleicht ein bisschen Input von außen. Es ist international. Ein Entwickler aus Polen hat vielleicht ganz andere Ansichten zu Themen, ganz anderen Markt. Man hat neue Einflüsse, auch ein Stück weit vielleicht eine neue Kultur. Und wir haben zum Beispiel zwei Entwickler aus den USA da. Also ich glaube, es ist super spannend, mit denen zusammenzuarbeiten als Radiomacher. Es ist einfach ein Stück weit auch ein Spielplatz. Man hat die Zeit in der Redaktion oft nicht oder vielleicht auch nicht den Chef, der das zulässt. Und da hat man die Zeit.
Ziemlich viele Programmierer haben sich schon beworben. Ich glaube, bis kommende Woche kann man sich bei euch noch bewerben. Vor allen Dingen Radiomacher sind gefragt. Also ich selbst bin leidenschaftlicher Radiomacher, kann überhaupt nicht programmieren. Wäre das was für mich?
Total, du bist herzlich eingeladen, sowieso. Es ist ganz lustig und interessant zu sehen. Vor 2 Jahren hatten wir in der BLM schon mal einen Hack, der war allerdings natürlich so auf Deutschland bezogen. Viele Leute aus Bayern, da war es wirklich andersrum. Und ich glaube, schon ein Trend auch in der Szene zu erkennen. Vor 2 Jahren hatten wir so ein bisschen, nicht Probleme, aber man hat einfach gemerkt, okay, die Radioleute sind dabei. Die Entwickler fehlen. Die haben sich nicht so auf das Thema Audio im Netz gestürzt. Und das ist auch ein wichtiges Ding. Jetzt allerdings merkt man, das hat sich irgendwie gewandelt. Also die Entwickler, die Webdesigner sind total scharf drauf. Wir haben wahnsinnig viele Bewerbungen. Interessanterweise sind mehr Bewerbungen für diese Slots als für Journalisten, Radiomacher. Da sind alle herzlich eingeladen, da mitzumachen und sich zu bewerben. Aber die Basis sind natürlich die Entwickler, weil ohne Entwickler kann man nicht hacken, das ist klar.
Und dann die Rolle dann für den Journalisten wäre so kreative Input, redaktionelle Leistung, das würde dann auf die zukommen.
Genau, im Endeffekt ist es natürlich so, dass die Entwickler, die haben das Ganze technisch drauf. Oft ist es so bei den Hackathons, dass dann die Ideen aber von den Kreativen kommen. Sprich, das ist dann der Volontär, der sagt, Mensch, ich habe da eigentlich schon eine Bombenidee. Allerdings bei mir im Sender ist es nicht umsetzbar. Der kommt dahin, der schnappt sich 2 Entwickler, der präsentiert seine Idee. Und kriegt dann sofort die Leute und kann innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen dann in dem Fall zu einem Prototypen schaffen.
Was gibt's hinterher für die Siegergruppe?
Für die Siegergruppe ist zum einen so, dass sie auf die Radio Days können, und zwar gratis, was auch schon mal ein gewisser Gegenwert da ist. Zum anderen, das finde ich aber noch viel spannender, sie werden bei der Abschlussveranstaltung der Radio Days auf der großen Bühne pitchen. Und da sitzt ganz Radio Europa und da hat man ein super Publikum. Und man weiß auch, dass da im Publikum Leute sitzen, die auch investieren wollen und die vielleicht auch so ein Startup dann mit denen zusammen gründen wollen oder Interesse hätten. Wir haben auch einen Partner zum Beispiel aus Deutschland mit Axel Springer oder auch Antenne Bayern. Ich glaube, dass die sich auch gerne mal Ideen holen.
Tja, wenn ihr sagt, hey cool, ich mache gerne Radio, dann könnt ihr sagen, hey, ich melde mich an. Und zwar auf der Homepage, die wir verlinkt haben, auf deradiowissen.de, wenn ihr hier auf die aktuelle Sendung klickt, da ist es dann versteckt. Nämlich der Blogbeitrag auch von Marcel Tullius. 9,5 Gründe, warum du am Radio Hack Europe teilnehmen solltest. Und ich dachte, diese kleine Empfehlung reichen wir mal an euch neugierigen Akustikkünstler weiter.
Der halbste Grund ist übrigens der 9,5. Hey, es ist Amsterdam.
Das ist auch ein guter Grund, oder, Herr Peller?
Ja, finde ich schon.
Ich habe schon eigentlich viele meiner Entscheidungen aufgrund eines Ortes getroffen.
Ja? Ja. Um nicht zu sagen alle? Nein, nicht alle.
Mehr als du? Ich meine, du bist ja immer noch in Münster, oder?
Ja, ich bin da eher sesshafter. Aber es gibt doch Flieger. Wobei, Internet.
Für den Ostwestfalen bist du schon weit gekommen.
Ja, sehr weit. Was mit Medien, das nachwuchsfördernde Medienmagazin. Wir haben hier in Was mit Medien vor ein paar Wochen schon darüber gesprochen, dem Münchner Ausbildungsradio AFK M94.5 droht der Frequenzverlust. Das heißt, die UKW-Frequenz könnte weg sein. Stattdessen soll auf der gleichen Frequenz Rockantenne laufen. Das ist eine weitere Welle von Antenne Bayern. Das war so das Bedrohungsszenario. Und das ist natürlich ein Szenario, was aus Sicht des Nachwuchses durchaus untransparent und auch problematisch ist.
Und wir haben das auch mitbekommen, wenn ihr sagt, oh, das ist ja in München, aber was ich total spannend fand, ist, dass es eigentlich bundesweit aus der ganzen Campus-Radio-Szene und auch aus den anderen, von den anderen Nachwuchs- und Ausbildungsstationen eine große Welle der Solidarität gab, weil das, was man aus München gehört hatte, von den Verfahren für viele ja sehr intransparent rüberkam. Und was auch noch natürlich sehr interessant ist, dass sich über die vielen letzten Jahre ein sehr großes Alumni-Netzwerk gegründet hat. Das heißt, viele bekannte Medienköpfe, die euch in den Medien rauf und runter begegnen, haben ihre ersten Schritte auch bei M94.5 gestartet. Und entsprechend ist für die Szene, die mal was mit Medien machen möchte, das ein großer Anker. Und da gibt es große Umbrüche. Und wie geht es weiter mit dem Sender? Das war die große Frage. Eigentlich war mit der Entscheidung erst, dass das bekannt wurde, in der kommenden Woche gerechnet worden. Heute gab es aber schon eine wichtige Sitzung, bevor die Entscheidung kommende Woche im Medienrat dann offiziell durchgewunken wird. Und heute hat sich schon der Hörfunkausschuss getroffen. Johannes Vogel, er gehört zum Vorstand der Freunde von M94.5, hat vor wenigen Minuten eine traurige Nachricht erreicht. Guten Abend, Johannes.
Hallo, guten Abend.
Ja, ja, man ahnt es schon fast, aber magst du es selber sagen? Was für eine Nachricht hat euch erreicht?
Ja, eigentlich will ich es gar nicht selber sagen, aber wir mussten gerade aus der Presse, aus der Münchner Lokalpresse von der SZ erfahren, dass der Hörfunkausschuss heute wohl mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit gegen einen Frequenzverbleib von uns gestimmt hat. Das ist auch noch ziemlich eindeutig. Das heißt, ab 1. September wird M94.5 seine UKW-Frequenz an die Rockantenne abtreten müssen.
Der Medienrat muss das ja dann noch dann beschließen, aber es ist so, dass eigentlich der Empfehlung des Hörfunkrats eigentlich immer ja Folge geleistet wird, ne?
Ja, also ich habe mir die letzten Protokolle aus dem Medienrat angeschaut und da wird eigentlich immer einstimmig auf Empfehlung der einzelnen Ausschüsse entschieden und insofern habe ich jetzt wirklich auch gar kein Fünkchen Hoffnung mehr, dass da irgendwas zu drehen ist.
Wie viel Hoffnung hattet ihr denn zuletzt noch? Weil es gab ja auch eine große Unterstützerwelle. Es gab den Hashtag Save M94.5 im Netz. Was war so in den letzten Wochen bei euch los?
Es war die Hölle los. Wir waren ziemlich überrascht und positiv überrascht, wie viel Resonanz und wie viel Solidarität wir von ehemaligen Interviewpartnern, von Bands, die vorbeigeschaut haben, von Plattenlabels bekommen haben. Das hat uns natürlich Auftrieb gegeben und hat uns auch irgendwie das Gefühl gegeben, dass wir da draußen auch gehört werden. Also dass wir nicht dieser kleine Aus- und Fortbildungskanal sind, den eh nur die Leute in der Redaktion hören, sondern dass es da draußen wirklich Menschen gibt, denen wir am Herz liegen. Und wir haben gehofft, dass das auch den Medienrat bzw. den Hörfunkausschuss erreicht. Aber das hat wohl nicht funktioniert. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe natürlich auch wieder, hatte sofort der Kopf zum Rattern angefangen. Dachte mir, ja, also Argumente sind auf beiden Seiten vorhanden. Aber ich dachte, vielleicht gewinnt ja mal das Gute und nicht der Kommerz. Aber nee, anscheinend ist das in Bayern nicht möglich.
Aber dennoch, wie habt ihr euch denn vielleicht auf dieses Negativszenario, was ja sehr wahrscheinlich jetzt so eintreten wird, vorbereitet? Wie wird es weitergehen? Könnt ihr da schon was zu sagen?
Wir können gar nichts sagen, weil wir haben ja eigentlich auch erst Mitte Dezember durch Zufall erfahren, wirklich durch puren Zufall, dass diese Entscheidung ansteht. Eben dadurch, weil der Hörfunkausschuss damals schon debattiert hat und dann die Debatte vertagt hat. Und erst als wir dieses Protokoll gehabt haben, dass diese Debatte überhaupt geführt wurde, haben wir erst mitbekommen, dass es hier um unsere Frequenz geht. Und dann haben wir natürlich die letzte Zeit mehr Zeit natürlich aufwenden müssen, um Argumente zu sammeln, um da irgendwelche Kräfte zu mobilisieren und zu kanalisieren, als dass wir uns Gedanken machen könnten, wie wir jetzt weitermachen. Das Ding ist, es gibt kein Konzept. Auch von der BLM, die BLM, die das ja Ganze vorangetrieben hat, und auch Antenne Bayern sind ja bei uns im Hörfunkverein, also das sind ja unsere Geldgeber, die wissen das mindestens schon seit 2 Jahren, was wir gehört haben. Und es ist aber dort niemand auf die Idee gekommen, mal ein alternatives Konzept für M94.5 anzudenken oder mal zu sagen, hey Leute, wir planen, dass wir vielleicht in 1,5 Jahren euch auf DAB Plus setzen, macht euch da schon mal Gedanken, wie ihr das machen wollt. Und jetzt haben wir zwar nicht nur bis April, aber bis September Zeit, aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist das eine Frechheit, von dem Außenfortbildungskanal jetzt innerhalb von einem halben Jahr zu erwarten, dass wir da ein funktionierendes DAB Plus Konzept auf die Beine stellen, was andere Radiosender, professionelle Radiosender in den letzten 5 Jahren nicht geschafft haben.
Was glaubst du, sind denn die Folgen eines möglichen Frequenzverlusts für euch?
Das Ding ist, dass das Radio nach wie vor über UKW hauptsächlich gehört werden. Klar, die Dichte der DAB Plus Radios nimmt zu, aber der Hauptempfangsweg in Autoradios, in der Küche, in diesen ganzen Radios ist natürlich UKW. Und wenn uns jetzt die UKW-Frequenz wegfällt, dann fallen uns viele Hörer weg und damit auch die Relevanz in der Medienlandschaft. Das geht los von Akkreditierungen zu Messen, zu Pressekonferenzen. Ich habe vor 3 Wochen mit einem Promoter von einer Band gesprochen und habe gesagt, hey, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir diese UKW-Frequenz nicht haben und auf DAB Plus senden? Hat er gemeint, ganz ehrlich, dann kommen wir nicht vorbei. Weil für die 30 Hörer kommen wir nicht vorbei. Dann machen wir uns lieber einen schönen Nachmittag in München und chillen ein bisschen auf der Promotour. Das lohnt sich für uns nicht. Und das ist jetzt genau der Effekt. Es wird die BLM, sagt zwar, und allen voran Siegfried Schneider, der Präsident der BLM, Ausbildung braucht keine UKW-Frequenz. Aber das ist einfach Quatsch, weil mit was will ich denn, mit welchen Inhalten will ich denn senden, wenn ich keine Inhalte mehr zu bieten habe? Dann höre ich mich an, und das tut mir jetzt leid, wenn ich da jetzt Leute direkt angreife, wie die Rockantenne, die Verkehrsmeldungen bringt und Bild.de-Schlagzeilen vorliest.
Wie wird es jetzt in den kommenden Tagen bei euch weitergehen?
Das ist eine gute Frage. Also alle sind ja gerade so ein bisschen in Schockstarre. Wir müssen natürlich jetzt auch erstmal die Entscheidung des Medienrats abwarten, weil eigentlich offiziell weiß niemand, wie diese Sitzung ausgegangen ist. Wir haben heute Nachmittag auch niemanden erreicht. Wir müssen uns so bald wie möglich jetzt zusammensetzen und mal überlegen, was machen wir mit dem neuen Namen, weil ohne die 94,5 Megahertz macht auch der Name M94,5 überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das geht von solchen Sachen los bis zu dem, wo wir uns überlegen, wie sagen wir das den Hörern, welche Kampagnen ziehen wir jetzt über das nächste halbe Jahr auf, damit wir möglichst viele Hörer auf DAB Plus mitnehmen.
Was ich ganz interessant fand, als das dann so im Dezember langsam publik wurde, gab es ja auch sogar ein Statement von der Rockantenne bzw. von Antenne Bayern, die sich dann in der Pressemitteilung geäußert haben und auch ganz konkret euch mit angesprochen haben, was Unterstützung angeht. Wie habt ihr das empfunden?
Das ist auch Quatsch. Was los ist, die Rockantenne, die Antenne Bayern-Gruppe hat gesagt, sie werden 5% der Anteile übernehmen. Davon haben wir gar nichts, weil sie diese 5% Anteile in unserem Hörfunkverein von der BLM abkaufen. Das heißt, unser Budget ist exakt gleich. Die schieben sich da nur irgendwelche Anteile und Geld umher. Davon haben wir nichts. Der Einzige, der was davon hat, ist die BLM, die jetzt eben zu diese 5% Anteile, das in irgendein anderes Budget stecken kann, das wir als Aus- und Fortbildung deklarieren.
Sagt Johannes Vogel, Sie haben gerade von M94.5, Sie haben gerade erfahren, dass Sie höchstwahrscheinlich tatsächlich, wie das schon seit einigen Wochen im Raum stand, Ihre UKW-Frequenz dann in München verlieren werden, gesprochen und gehört habt ihr es hier bei D-Radio Wissen. Danke, Johannes.
Sehr gerne. Schönen Abend noch.
Was mit Medien, das auszeichnende Medienmagazin. In dieser Woche war wieder Glamour angesagt.
Die Journalisten des Jahres. Toll. Ja. Aber Herr Peller, ich muss nochmal auf das Thema eben zurück. Das lässt mich nicht los.
M94.5. Mhm. Okay.
Wir haben ja gerade gehört, die Frequenz werden die Jungs und Mädels des Ausbildungskanals dort verlieren. Sie dürfen dann wohl auf DAB Plus weitermachen und Digitalradio. Und da muss ich sagen, ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht. Ist das was Schlechtes? Ja, wir haben ja hier bei D-Radio Wissen super gute Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, D-Radio Wissen würde nicht so funktionieren, wenn das so ein UKW-Programm wäre. Mhm. Aber ich habe mir da mal so Gedanken gemacht, ja. Warum fühlt sich das bei dem Ausbildungskanal falsch ein? Weißt du, warum, Herr Päder? Und das ist meine Meinung, warum ich glaube, dass das ein falscher Weg ist.
Ich weiß es nicht, nein.
Ich glaube, guck mal, die Radio Wissen wurde explizit als Digitalkanal entwickelt, vom ganzen Programm her. Und wir konnten uns da die Zielgruppe definieren, auch für wen wir Radio machen wollen, wie wir das machen wollen. Und das ist halt rund. Und da ist die Situation was anderes. Und zwar ist dieser Sender wirklich mittlerweile groß etabliert, M94.5. Und sie machen halt ein Programm für München. Und also das ist eine ganz andere Struktur, die da entstanden ist. Und beim Ausbildungsradio, glaube ich, ist das nochmal was ganz anderes. Wenn man fragt, ja, okay, ich kenne vielleicht den Sender nicht, sagen dann vielleicht andere, wenn man sagt, wo man sich beworben hat, okay, das war auf UKW. Leider ist das immer noch so in den Köpfen der Entscheider, und das ist völlig falsch, aber es ist immer noch so, und deswegen kann man deren Frust verstehen. In den Köpfen vieler Medienentscheider ist es immer noch so, dass nur UKW richtiges Radio ist. Mhm. Und schon allein ist, deswegen ist es denen wahrscheinlich auch so wichtig. Und wie soll man also einen Sender genauso weiter betreiben, der sich komplett auf eine UKW-Zielgruppe ausgerichtet ist und auch in dem Umfeld des UKW-Spektrums in München entwickelt worden ist? Wie soll man das genauso weitermachen? Und da geht ja schon der Name kaputt, wie Johannes das gerade schon gesagt hat. Und B, wie soll man von den Medienentscheidern ernst genommen werden, wenn die nur sagen, nur UKW ist wahres. Da ist so viel schief drin, und deswegen glaube ich ganz einfach, dass das eine falsche Entscheidung ist.
Trotzdem vielleicht
auszuswitchen, wenn es denn so ist. Mhm. Ist das nachvollziehbar?
Es ist nachvollziehbar, und trotzdem frage ich mich, wenn man jetzt so diesen Schock mal sozusagen hinter sich lässt, auch den Frust irgendwie so ein Stück weit überwunden hat, ob man nicht dennoch auch ein spannendes DAB Plus Konzept entwickeln kann.
Ja, natürlich.
Es wird nicht das Gleiche sein.
Die müssen sich im Prinzip komplett neu erfinden. Ne? Mhm. So, also, aber das ist halt so, das kann man ja auch machen, und das ist auch eine tolle Herausforderung, da lernt man auch, und da wachsen die auch dran. Aber trotzdem bleibt dann immer noch das Problem, wenn die sich dann komplett neu erfunden haben, dass sie dann die Akzeptanz, wenn sie irgendwo hingehen, und ja, die spielen da ja ein bisschen im Internet oder so, was dann das Problem ist, ich traue einfach den Entscheidern nicht dazu, dass die so flexibel sind, das zu erkennen. Und nur richtig gute Entscheider, die erkennen, dass das eigentlich Quatsch ist, wo man lernt, sondern was man lernt, das ist viel entscheidender.
Das ist wohl so. Wow, das könnte fast das Wort zum Sonntag gewesen sein.
Ja, das hat mich ein bisschen aufgeregt.
Ja, jetzt haben wir ja doch noch, wollten wir noch kurz über die Journalisten des Jahres sprechen. Das können wir eigentlich knicken, aber war es schön? War Barbara Schöneberger dabei? Nein.
Ich war nicht da.
Aber Jan Böhmermann war dabei.
Jan Böhmermann war da.
Und Dunja Hayali.
Dunja Hayali
war auch da. Und die Panama Papers waren dabei.
Die waren auch dabei. Es ist so, also ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen.
Du warst doch eigentlich in der Jury, hättest du nicht dabei sein müssen?
Ja, ich habe aber abgesagt.
Mhm. Weil, entschuldigt oder unentschuldigt?
Entschuldigt. Ich habe direkt einen Platz frei gemacht, weil es einfach nicht ging, terminlich. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja letzte Woche behauptet, glaube ich, dass irgendwie die Goldenen Blogger der einzige Medienpreis ist, der nicht von Barbara Schöneberger moderiert wird.
Das ist
und
falsch.
Ich habe eine E-Mail bekommen von Annette Mills, der Chefredakteurin des Medienmagazins, die Journalisten des Jahres ja dann auch herausgeben. Und sie hat sich beschwert, freundlich beschwert, weil sie ein großer Fan von Barbara Schöneberger ist. Und das ist doch auch die Journalisten des Jahres, der andere große Medienpreis sind, die nicht von Barbara Schöneberger moderiert sind. Also, ich möchte mich entschuldigen, ich möchte es klarstellen. Die Goldenen Blogger und die Journalisten des Jahres, das sind die einzigen Medienpreise, die nicht von Barbara Schöneberger moderiert werden. Mir ist es nur deswegen nicht aufgefallen, weil Annette Mills, liebe Annette, immer so charmant durch den Abend moderiert, dass ich Barbara Schöneberger gar nicht vermisst habe.
Gibt es eigentlich noch diesen Medienpreis von Hajo Schumacher?
Nein, der ist eingestellt worden.
Nachdem wir ihn nicht gewonnen haben.
Genau.
Vor Jahren. Lange ist her. Bevor wir jetzt von früher reden, sagen wir lieber Tschüss, oder?
Ja. Oh, ist schon so spät. Die Nachrichten kommen schon rein. Herr Päder, ja. Es ist eine große Freude.
Ganz meinerseits.
Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.